Ein sportliches Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Wadelbeißer, der Fußballtalk. Die Gruppenphase der Europameisterschaft 2021 ist vorbei. Somit gibt uns das die Gelegenheit zu analysieren, zu diskutieren, zu kritisieren und natürlich auch zu spekulieren. Viel Spaß! Aguero!
Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
Der Ball für Ibrahimovic! Oh, come on! Come on!
Er kommt gut! Und drin! Ronaldo!
Was ist Fußball?
Hier ist Hulk! Didi!
Das ist die nächste Debatte, Frank!
Drei Spieltage, sechs Gruppen. Und die Gruppenphase der EM 2021 ist gespielt. Grund für uns, zurückzuschauen, einen Überblick zu verfassen und vielleicht auch ein Stück weit in die Zukunft zu blicken. Beginnen wir mit den Spielen des dritten Spieltags. Italien schlägt ein dezimiertes Wales mit 1:0 und ist somit natürlich überlegener Gruppensieger. Die Schweiz besiegt die Türkei 3:1 und steigt als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale auf und begleitet somit Italien und Wales aus dieser Gruppe in die nächste Runde. Österreich gewinnt gegen die Ukraine mit 1:0 und steigt somit ebenso ins Achtelfinale auf. Nordmazedonien unterliegt der Niederlande 3:0. Dänemark schafft das Wunder und schlägt Russland mit 4:1, somit auch die Dänen im Achtelfinale. Finnland unterliegt Belgien mit 0:2 und ist somit aus dem Turnier ausgeschieden. Kroatien schlägt Schottland 3:1, wird noch Gruppenzweiter in dieser sehr umkämpften Gruppe, in der Tschechien England zwar 0:1 unterliegt, allerdings ebenso ins Achtelfinale aufsteigt. Schweden schlägt die Polen in einem wilden Spiel mit 3:2. Die Slowakei unterliegt furiosen Spaniern mit 0:5. Auch die Furia Roja ist somit im Turnier angekommen. Portugal und Frankreich trennen sich 2:2 und Deutschland und Ungarn, ja, gleicher Score, 2:2. Die Todesgruppe hat wirklich überzeugt. Das war gestern wirklich spannend. Beide Spiele 2:2 mit dem Ausgang, den man vielleicht erwarten durfte. Frankreich, Deutschland und auch Portugal als einer der besten Gruppendritten steigen ins Achtelfinale auf. Die Ungarn leider sind aus dem Turnier ausgeschieden. Somit also ist die Gruppenphase vorbei. Wir kennen die Aufsteiger, wir kennen die nächsten Partien in diesem Turnier. Und somit wollen wir ganz zu Beginn unserer Wadelbeißer-Folge zurückschauen auf die Enttäuschung und die Überraschung der Gruppenphase. Unsere Enttäuschung der Gruppenphase geht an den Bosporus, die Türkei. Für viele ein Mitfavorit, sogar auf den Titel, wenn man gewissen Wettanbietern glauben durfte. Nach drei Spieltagen allerdings findet sich die Türkei mit 0 Punkten, einem geschossenen Tor und 7 Gegentoren auf dem letzten Platz der Gruppe A und muss die Heimreise antreten. Dabei wirkte die Türkei in jedem Spiel mutlos, zahnlos und vor allem harmlos. Keine Überraschung, aber auf jeden Fall eine riesengroße Enttäuschung. Leider konnte auch diese junge Generation der Türkei keinen großen Erfolg bei diesem Turnier erringen. Unsere Überraschung der Gruppenphase geht in ein Nachbarland. Trotzdem schieden sie leider aus, aber sie überzeugten mit sehr beherzten Auftritten, nämlich die Ungarn. Trotz Fehlen von Dominik Szoboszlai, ihrem wohl besten Spieler, schafften es die Ungarn zweimal unentschieden zu spielen. In dieser Hammergruppe. Einmal gegen Frankreich, einmal gegen Deutschland. Das war leider nicht genug, weil man sich Portugal mit 0:3 geschlagen geben musste. Ja, auch ein drittes Unentschieden hätte sie nicht mehr in die nächste Runde gebracht. Man fährt nach Hause mit 2 Pünktchen auf dem Konto. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt. Und sie haben uns sicher 2 sehr unerwartete Resultate in dieser Gruppenphase beschert. Also, unsere Überraschung der Gruppenphase geht nach Ungarn. Und jetzt wollen wir uns kurz die Zeit nehmen, um auf die finalen Paarungen im Achtelfinale kurz einzugehen.
Hallo lieber Martin, da ist der Stefan. Folgende Fragen habe ich an dich bzw. an euch. Nachdem ja jetzt die Achtelfinalpaarungen feststehen, würde ich gern von dir bzw. euch wissen, wer steigt in diesen Paarungen, in diesen Achtelfinalpaarungen auf? Pro falschen Tipp musst du halt natürlich irgendetwas machen, da lasse ich mir nachher was einfallen. Ich denke, das ist normalerweise nicht so schwer, das zu schaffen, da den richtigen Aufsteiger zu tippen. Du bist ein Experte, du kennst dich super aus und dann wird das normalerweise schon hinhauen. Ja, schauen wir, ob du auf diese Wette einsteigst.
Ja, danke lieber Stefan für deine Frage und ich nehme diese Challenge natürlich sehr, sehr gerne an. Wir schauen uns das ganz kurz an. Das erste Achtelfinale steigt am Samstag, dem 26. Juni um 18 Uhr und wird gespielt zwischen Wales und Dänemark. Hier geht mein Tipp und das ist vielleicht ein Herzenstipp, aber mein Tipp geht nach Dänemark. Ich habe vor Beginn dieses Turniers die Dänen ins Halbfinale getippt. Natürlich muss ich dazu stehen, auch wenn Christian Eriksen aus bekannten Gründen nicht mehr mitspielen kann. Aber ich denke, für die Waliser dürfte die Qualität der Dänen reichen und somit tippe ich Dänemark eine Runde weiter. Das zweite Achtelfinale am Samstag ebenso um 21 Uhr der große Schlager Italien gegen Österreich. Und auch hier hat der Stefan noch eine kleine Anschlussfrage für uns.
Dann habe ich noch eine Frage. Wie groß rechnest du die Chancen für Österreich aus? Weil laut Buchmachern ist das ja nicht einmal, ich meine, die sind schon sehr favorisierte Italiener, aber nicht so, wie ich erwartet hätte, weil die Buchmacher geben den Italienern eine 1,5-Quote. Ich habe eher gerechnet mit einer 1,1, 1,2-Quote. Wie groß siehst du die Chancen unserer Österreicher? Ja, diese Fragen fallen mir jetzt einmal spontan ein, aber das würde mich sehr interessieren im nächsten Madelbeißer-Podcast. Schönen Tag, lieber Martin, und wir hören uns.
Wie kann man diese Frage nicht beantworten? Die Chancen der Österreicher in diesem Turnier. Jetzt geht es natürlich gegen einen ganz Großen. Wo in der Gruppe noch zumindest zwei Teilnehmer so ungefähr auf Augenhöhe gesehen wurde, wenn nicht sogar ein bisschen runter im Fall von Nordmazedonien, trifft man jetzt auf einen absoluten Turnierfavoriten. Und der hat sich erst herauskristallisiert im Laufe der Gruppenphase. Immerhin konnten die Italiener 9 Punkte sammeln. Sie sind ungeschlagen, wenn man sich die Statistiken anschaut. 1000 Minuten ohne Gegentor. Seit 2018 immer siegreich. Das wird wirklich sehr, sehr schwer, um es auch mit Hans Huber zu sagen, vielleicht statt den Schweden, sind die Italiener ein ganz harter Brocken. Und somit muss ich leider ehrlich zugeben, auch wenn es mein Herz sehr erfreuen würde, ich glaube, unsere Chancen sind relativ gering. Auch wenn unsere Spielweise den Italienern nicht unbedingt zugute kommen könnte an dieser Stelle, vorausgesetzt die Italiener erwischen einen schwierigen Tag und wir brauchen einen absoluten Sternetag, keine Frage. Trotzdem würde ich auf ein vielleicht etwas knapperes Resultat in Richtung Italien tippen, als es die meisten tun. Ich gehe mit einem 2:1 für Italien in diesem Spiel. Ich glaube aber, dass sich unsere südlichen Nachbarn in diesem Duell leider durchsetzen werden. Aber vielleicht auch gut, denn der Fußball der Italiener ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön anzusehen und die dürfen gerne noch ein bisschen weiter im Turnier erhalten bleiben. Das nächste Achtelfinale, Niederlande gegen Tschechien, der Gruppensieger unserer Gruppe, trifft auf einen der besten Gruppendritten, nämlich aus dieser England-Kroatien-Schottland-Gruppe mit Tschechien, die auch so ein bisschen überrascht haben, vor allem am Beginn des Turniers. Allerdings dürfte gegen die Niederlande das dürfte sich dann nicht mehr ausgehen. Ich denke, die Niederlande kommen relativ easy weiter. Das wird am 27.06. um 18 Uhr gespielt. Und 3 Stunden später erfolgt der Anpfiff zu einem richtigen Knaller, nämlich Belgien gegen Portugal. Am 27.06. um 21 Uhr. Und das zu tippen, ist schon wirklich, wirklich schwer. Wenn man sich die bisherigen Spiele anschaut, Portugal tat sich auf lange Zeit schwer gegen die Ungarn, hatte auch gestern gegen die Franzosen nicht immer den besten Eindruck, aber sie haben auf Augenhöhe mitgespielt gegen die Deutschen. Gab es leider eine Lehrstunde in gewissen Phasen und ich denke, wenn man sich vor allem die Flügelpower der Belgier ansieht, dürfte das in eine ähnliche Richtung gehen. Mein Tipp, auch wenn ich mich nicht überraschen würde, wenn Cristiano Ronaldo da wirklich etwas Festes viel dagegen hat und ich gehe aber mit einem Herzenstipp und tippe Belgien eine Runde weiter. Kroatien gegen Spanien ist das nächste Turnier und wenn man sich diese Paarung ansieht, dann sieht man durchaus ein paar Gemeinsamkeiten. Beide Mannschaften starteten sehr, sehr schwierig in dieses Turnier. Die Kroaten brauchten zum Schluss einen Kraftakt gegen die Schotten, Verzeihung. Die Spanier sind ebenso erst gestern richtig warm geworden mit diesem Turnier, mit dem 0:5 gegen die Slowakei. Dementsprechend haben wir hier ein Duell der Spätzünder, in dem meiner Meinung nach die Jugend siegen wird und Spanien gegen Kroatien siegreich sein wird. Frankreich gegen die Schweiz. Da tun mir die Eidgenossen ein bisschen leid. Denn ich denke tatsächlich, dass das Unentschieden von Frankreich gegen die Ungarn, gegen die Mannschaft aus Ungarn zum sehr ungünstigen Zeitpunkt für die Konkurrenz kam. Man hat zwar gestern schon gesehen, sie haben sich auch gegen Portugal sehr schwer getan, aber das 2:2 hat gereicht. Da springt, wie man so sprichwörtlich sagt, das Pferd nicht höher, als dass es muss. Dementsprechend wird man, glaube ich, mit der Schweiz recht kurzen Prozess machen aus französischer Seite. Und dann am 29.06. kommt zum Klassiker England gegen Deutschland. Zu diesem Spiel möchte ich später noch ein paar Worte verlieren. Und das letzte Achtelfinale ist ein Achtelfinale der Underdogs. Schweden gegen die Ukraine. Und das ist tatsächlich das erste Spiel in diesem Turnier, wo die Schweden ganz, ganz klarer Favorit sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Schweden mit dieser Herausforderung umgehen. Nach dem Ukraine-Österreich-Spiel, das wir in Kürze analysieren, allerdings muss ich an der Stelle ebenso die Favoritenrolle in den Norden nach Schweden legen. Somit ganz kurz meine Tipps. In den meisten Fällen ohne Ergebnis, gebe ich zu, ein bisschen gecheatet, aber ich hoffe, dem Stefan reicht's. Und somit gehen wir gleich weiter zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haare in die Augen hängen. Nee, ich weiß es nicht.
Und das Thema der Woche ist natürlich wieder gegeben. Wenn man sich in den letzten Tagen des Fußballfeuilletons und auch sehr, sehr gerne an dieser Stelle die Medien, Massenmedien und vor allem tagesaktuelle Meldungen durchgelesen hat, wird man um dieses Thema nicht herumgekommen sein. Die UEFA verbietet der Stadt München bzw. dem Ausrichter, dem DFB, die Allianz Arena im Spiel gegen die Nationalmannschaft von Ungarn in den Regenbogenfarben zu beleuchten, weil die UEFA sieht in dieser Beleuchtung ein politisches Statement. Und somit das große Thema oder die große Diskussion, an der ihr euch zu Hause vor euren Geräten sehr, sehr gerne beteiligen könnt. Wann wird denn Fußball zu Politik und ist das in Ordnung so? Viele Menschen protestierten, großer Aufruhr. Im Stadion wurden Regenbogenfahnen verteilt. Die Hymne der Ungarn wurde durch einen Flitzer mit Regenbogenfahne gestört. Der Torjubel von Leon Goretzka war ebenso ein eindeutiges Statement in diese Richtung. Der Hintergrund in Ungarn wurde vor einigen Tagen ein Gesetz, ein sehr umstrittenes Gesetz, ein beinahe, ja, kann man es ruhig sagen, menschenverachtendes Gesetz verabschiedet, dass es der Jugend, der Kinder sehr, sehr schwierig macht mit dem Thema Homosexualität, Transsexualität und LGBTQ-Themen im Generellen in Kontakt zu kommen. Das sorgte für großen Aufruhr innerhalb der Europäischen Union. Dabei darf man nicht vergessen, Ungarn ist ein Mitglied der Europäischen Union. Aber wir sind hier kein Politik-Podcast, wir sind eine Fußballsendung. Dementsprechend müssen wir natürlich aus Fußballsicht darüber berichten. Und da gibt es bei uns eine Organisation, die Schirmherrschaft über solche Dinge hat. Das ist nun einmal die UEFA, der große Ausrichter, der Organisator dieses Turniers. Die UEFA-Regularien wurden zitiert. Man berief sich auf ein Statement, auf einen Richtlinienkatalog, das von sämtlichen Ausrichterländern vor Beginn des Turniers unterschrieben wurde, in dem eindeutig drinnen steht, während des Turniers sind seitens der Veranstalter und seitens der Ausrichter keine politischen Statements gestattet. Man hat schon vorher gesehen, da brodelt's. Manuel Neuers Kapitänsbinde, ebenso in Regenbogenfarben, war schon Teil von Untersuchungen. Gini Wijnaldum, der holländische Spieler, kündigte an bei der nächsten Partie, ebenso sichtbar mit einem sichtbaren Zeichen aufzulaufen. Also man merkte schon im Vorfeld, dieses Thema ist richtig heiß. Wir schreiben eben auch den Pride Month, also diese Zeit im Jahr, wo man ganz besonders auf die Rechte dieser Menschen hinweist. Und das mit Fug und Recht. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch mir ganz persönlich ganz besonders am Herzen liegt. Und ich möchte ganz kurz darüber sprechen, was ich von dieser Entscheidung halte. Und jetzt wird's kontrovers. Denn Meiner Meinung nach ist das tatsächlich gesellschaftspolitisch eines der absolut wichtigsten Themen. Das gehört thematisiert auch gerne im Fußball in Form von Torjubel, in Form von sichtbaren Aktionen im Stadion. Allerdings in diesem ganz speziellen Fall, wenn es um die Beleuchtung der Allianz Arena geht, muss ich, wenn man sich auf die UEFA-Regularien beruft, kann die UEFA gar nicht anders als so zu entscheiden. Leider Gottes. Denn man könnte hier an dieser Stelle seitens der UEFA die kritische Frage stellen, warum hat man nicht während des gesamten Turniers die Allianz Arena in Regenbogenfarben beleuchtet? Das wäre möglich gewesen. Da hätte man auch den Vorwurf unter Anführungszeichen der politischen Vereinnahmung irgendwie schwächen können. Allerdings hat man sich dazu entschieden, das ausschließlich und nur im Spiel gegen die Nationalmannschaft von Ungarn zu machen. Und da wird, so schlimm das auch ist und so schlimm das vielleicht auch klingt und so unpassend das einem vorkommt, da wird daraus ein politisches Statement. Und wenn man die UEFA-Regularien hernimmt, so unpassend und falsch ich diese auch finde, persönlich, kann die UEFA an dieser Stelle nicht anders entscheiden. Leider Gottes, man hofft auf Besserung, man hofft auch auf Einsicht bei der UEFA und es ist, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass man dieses Thema sehr, sehr groß positioniert, wichtig positioniert. Es sollte hier nicht sein, aber ich denke, Fußballfans und Anhänger dieses wunderbaren Sports sind kreativ genug und werden Möglichkeiten finden, der UEFA eindeutig bei den nächsten Spielen mitzuteilen, was sie davon halten. Und ich wünsche viel Glück dabei, gutes Gelingen und ich bin mir sicher, wir werden noch einige sehr, sehr schöne und wichtige Statements in den Stadien zu sehen bekommen.
Die Wadelbeißer-Analyse.
Ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
jetzt gehen wir weiter zur Wadelbeißer-Analyse und wir haben uns natürlich das Spiel Ukraine gegen Österreich ausgesucht, das am Montag, dem 21. Juni 2021 in der Nationalarena von Bukarest gespielt wurde. Österreich gewinnt 0:1 durch ein Tor von Christoph Baumgartner. Vollkommen verdient in diesem Fall. Wir werden uns jetzt ganz kurz anschauen, wie haben die Österreicher gespielt und vor allem, warum hat das Ganze so viel besser funktioniert als beispielsweise gegen die Niederlande. Also, schauen wir ganz kurz rein. Wie ist Österreich in dieses Spiel gestartet? Sehr ungewöhnlich, denn Franco Foda hat die Viererkette wieder entdeckt. Man spielte in einer Viererkette mit Dragovic und Hinteregger im Zentrum. David Alaba auf links, nicht mehr als Abwehrchef wie in den zwei Partien zuvor, das vor allem gegen Nordmazedonien richtig, richtig gut funktioniert hat. Rechts Stefan Leiner. Dann hatten wir Florian Grillitsch in der Mitte. Dieser Florian Grillitsch, der in einer Pressekonferenz vor Spielbeginn eindeutig und sehr vehement seinen Einsatz in diesem Spiel gefordert hat. Marko Arnautovic beginnt als Sturmspitze und vor allem, was sehr auffällig ist, wenn man die Tactical Lineups ansieht, Marcel Sabitzer spielt wieder so auf dieser Position, wie seine Rückennummer das vermuten lässt. Nämlich als klassischer Neuner. Fast übereinander liegen die beiden Heatmaps zwischen Arnautovic und Sabitzer, wobei Sabitzer natürlich sehr, sehr viel mehr nach hinten mitgearbeitet hat als Marko Arnautovic. Aber man hat sich die Torjäger-Verantwortung etwas aufgeteilt in diesem Spiel. Die Story des Spiels, schnell erklärt, bereits in der 32. Minute muss der Torschütze Christoph Baumgartner das Feld verlassen. Alessandro Schöpf kommt hinein, geht sofort auf die rechte Seite rechts außen. In der 72. Minute, muss ich ehrlich sagen, hatte ich ein bisschen Bauchweh, denn Franco Foda entscheidet sich, Konrad Leimer vom Platz zu nehmen und ersetzt ihn durch Stefan Ilsanker, einem klassischen Sechser. Das zu einem Moment, wo die Ukraine wirklich taumelt. Die Ukraine war angeschossen wie ein verwundeter Boxer, allerdings hat sich Franco Foda dazu entschieden, das Ergebnis, das knappe 0:1 abzusichern. Und man muss ihm sagen, solange das Ergebnis stimmt, hat er recht. Und das Ergebnis hat gestimmt. In der 90. Minute durfte dann noch Sascha Kalajdzic, um Gottes Willen, sein Trikot ein bisschen anschwitzen. Das Ganze für Marko Arnautovic hatte keine Auswirkung mehr. Österreich gewinnt total verdient und sehr souverän gegen die Ukraine. Wenn wir uns jetzt ganz kurz auch noch die Passstatistiken anschauen möchten, das, was ich letzte Woche kritisiert habe, nämlich, dass man Alibi- und Angsthasenfußball spielt, hat sich in diesem Spiel komplett erledigt. Die einzige doppelstellige, also über 10 Passstatistik, ist zwischen Alexander Dragovic und Stefan Leiner. Das verrät uns schon, wo die meisten Angriffe zu sehen waren, nämlich über rechts. Die wirklich erfolgversprechenden allerdings waren wieder über der Alaba-Seite zu bewundern. generell die Passqualität der Österreicher stark verbessert. Vor allem von diesen Spielern, die ich sehr kritisiert habe in dieser letzten Ausgabe von Wadelbeißer, der Fußballtalk, nämlich Konrad Leimer ist bei 84%. Sensationeller Auftritt, sehr, sehr tolles Spiel von ihm. Auch Stefan Leiner schafft es über die 75, nämlich 78% Passgenauigkeit. Da kommen die Ukrainer nur so bedingt mit. Das war tatsächlich sehr, sehr schwach, vor allem von beispielsweise Karafaev, der nur auf 67% Passgenauigkeit kommt. Da sieht man schon, das hohe Anlaufen, das hohe Pressing hat es den Ukrainern wirklich fast nicht möglich gemacht, anständig ins Spiel zu finden. Dementsprechend finde ich persönlich, ist sogar das 0:1 ein Resultat, das viel zu gering ausfällt. Da hätte man zumindest noch schon noch ein oder zwei Tore drauflegen können, damit es ein bisschen komfortabler wird. Allerdings, vielleicht hat man sich das aufgespart für die Italiener. Wenn man sich die Statistiken generell ein bisschen anschaut, dann wird man sehen, dass Österreich eigentlich in den wirklich wichtigen Statistiken vorne liegt. Sehr auffällig an dieser Stelle war trotz allem ein recht faires Spiel. 11 Fouls auf der Seite der Österreicher, 9 Fouls auf der Seite der Ukrainer. Vor allem die langen Bälle haben interessanterweise im Vergleich zu den vorherigen Spielen bei uns richtig gut funktioniert. Verantwortlich dafür natürlich Florian Grillitsch, der vor allem als tiefstehender Sechser immer wieder die langen Bälle in die Spitze gesucht hat, auf die Seite zu David Alaba beispielsweise in den freien Raum oder auch als Ballverteiler in die Breite. Sehr, sehr gut funktioniert, hat generell ein sehr mutiger Auftritt, hohes Pressing, viele Vertikalpässe, wenige Horizontalpässe im Spiel der Österreicher. Und genauso hätte es auch meiner Meinung nach gerne gegen die Niederlande ausschauen dürfen. Aber alles gut, wir sind im Achtelfinale und das nehmen wir an dieser Stelle wunderbar und vollkommen gerne mit.
Der Wadelbeißer der Woche.
If I speak, I am in big trouble.
Und der Wadelbeißer der Woche, der Formspieler der Woche, geht dieses Mal an einen, den man nicht mehr vorstellen muss. Denn er meldet tatsächlich mittlerweile den Status des Goats an. Des größten aller Zeiten. Wir verneigen uns vor Cristiano Ronaldo. 109 Länderspieltore hat er auf seinem Konto. Damit hat er gestern den Weltrekord von Ali Daei egalisiert, einem iranischen Stürmer. Und spätestens im nächsten Spiel gegen die Belgier kann er alleiniger Weltrekordhalter werden. Das war sein 21. Tor bei Welt- und Europameisterschaften. Er ist bester Euro-Torschütze der Geschichte mit 14 Toren auf seinem Konto. Er ist der einzige Spieler, dem es gelang, bei 5 EM-Runden zu treffen und er hat auch bei der EM 2021 bereits 5-mal angeschrieben. Ja, 2 oder 3 mittlerweile waren vom Elfmeterpunkt. Allerdings, ja, das ist seine Qualität. Cristiano Ronaldo kennt keine Nerven. Sensationell. Man kann sich nur immer wieder wundern. Ein 36-Jähriger spielt die Fußballwelt in Grund und Boden. Und man tut sich wirklich schwer, sich in Superlativen zu verlieren. Aber an dieser Stelle tun wir das sehr, sehr gerne. Wir dürfen uns an dieser Stelle und wir möchten hier die Diskussion Ronaldo oder doch vielleicht Messi nicht aufmachen. Denn ich glaube, ich spreche da für alle Fußballfans, man kann wirklich stolz sein und froh sein darüber, dass man so einen Spieler leibhaftig miterleben darf. In dieser Zeit, in der wir leben, in der der Fußball scheinbar immer technischer, immer komplizierter, immer professioneller wird, sind es trotzdem solche Charaktere wie Cristiano Ronaldo, die uns im Gedächtnis bleiben. Und an der Stelle möchten wir ihm ganz herzlich gratulieren. Und Mann, natürlich, wenn man meinen Tipp anschaut, darf es dann jetzt auch genug sein. Allerdings würde es mich, wie schon gesagt, nicht wundern, wenn er den alleinigen Rekord halten möchte. Und ich denke, das wird auch passieren.
Das Spiel der Woche.
Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ja, liebe Wadelbeißer-Fans, welches Spiel der kommenden Achtelfinale darf man auf keinen Fall verpassen. Natürlich wird einem jeder Österreicher sagen, klar, das Duell mit Italien kommt nie vor. Richtig so. Schaut euch das bitte an. Allerdings haben wir uns hier von der Wadelbeißer Redaktion ein anderes Spiel ausgesucht, nämlich der große Klassiker in Wembley. England gegen Deutschland. Ein Spiel, ja, mit tollen Vorzeichen. Wird gespielt am 29. Juni um 18 Uhr am kommenden Dienstag. Und ja, es ist ein Duell mit Geschichte. Natürlich könnte man in die ganz frühe Geschichte gehen. Da könnte man zu Weltmeisterschaften schauen. Man könnte zum Lattenpendler schauen, der da 2010, glaube ich, war es, dazu geführt hat, dass England den Rückzug aus diesem Turnier antreten musste. Man kann viel weiter in die Vergangenheit schauen. Allerdings wollen wir uns aufs Jetzt konzentrieren. Denn diese zwei Mannschaften, die hier aufeinandertreffen werden, haben bisher eine recht komplizierte Europameisterschaft hinter sich. Die Deutschen, beginnen wir vielleicht mit ihnen. Wenn man sich die Gruppenphase ansieht, gegen Frankreich verloren, und zwar höchst verdient, gegen Portugal eine Glanzleistung mit tatkräftiger Unterstützung des rechten Verteidigers der Portugiesen. Und gestern eine Zitterpartie gegen furiose Ungarn. Und das Ganze zu Hause in München. Das dürfte für Sorgenfalten sorgen. Allerdings, England ist ein Gegner, der den Deutschen liegt. Da hat man eine gute Bilanz, da schaut man gut aus, vor allem in Wembley. Das ist ein Stadion, das ist ein Ground, der ihnen liegt. Allerdings, und das darf man an der Stelle nicht außer Acht lassen, spielen die Deutschen hier vor Gastpublikum und das werden nicht wenige Leute sein. Hier könnte vielleicht ein Hype entstehen. Aber wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die deutsche Mannschaft mit diesem Druck, mit dieser Drucksituation umgeht. Jetzt kann man allerdings von Deutschland wirklich sprechen als eine Mannschaft mit Top-Potenzial. Also jetzt sind alle Spieler wieder da. Goretzka kann von Anfang an wieder spielen. Gott sei Dank gibt Jogi Löw wirklich große Möglichkeiten. Im Mittelfeld bin ich auch sehr gespannt, wie er es taktisch angehen wird. Kann mir nämlich vorstellen, dass gerade die schnellen Flügel der Engländer da doch zumindest für ein bisschen Gedankenspiel sorgen könnten, wenn man vor allem ansieht, im Spiel gegen die Ungarn, wie schön das teilweise bei den Kontern ausgeschaut hat, bei den Ungarn. Also, mal sehen, welche taktische Variante hier die passende sein wird. Und jetzt die Engländer, die es tatsächlich geschafft haben, mit ganzen zwei geschossenen Toren Gruppensieger zu werden, weiterzukommen und jetzt gegen einen richtig großen antreten müssen. Die Stimmung in England ist so lala. Man weiß um die Einfachheit der Gruppe, in der man hier drinnen war. Und jetzt bekommt man den ersten richtigen Brocken. Die große Frage, ist Gareth Southgate, der Teamchef der Engländer, taktisch gut genug, flexibel genug und vor allem kann er seine Sturheit ablegen, um wirklich einen dieser ganz großen Favoriten zu schlagen. Das wird sehr, sehr spannend. Der hat unter der Woche in Vorbereitung auf das letzte Spiel gegen die Tschechen für einen großen Wirbel gesorgt, indem er auf die Frage, warum denn Jadon Sancho so gar keine Rolle spielt in seinen Planungen, gleich zwei meiner Meinung nach absolut skandalöse Aussagen getätigt hat. Nummer eins, er war tatsächlich der Meinung, dass Borussia Dortmund im Saisonfinish ausschließlich gegen einfache Gegner spielen musste. Da wird sich Wolfsburg freuen. Und zweitens war er der Meinung, dass die Bundesliga kein internationaler Maßstab ist. An der Stelle muss man wirklich sagen, ich schätze es grundsätzlich, wenn man Mannschaften gut einspielt. Da bin ich generell ein sehr, sehr großer Fan davon. Allerdings sind beide Aussagen von Gareth Southgate an dieser Stelle, um beim englischen Ausdruck zu bleiben, einfach Bullshit. Sorry. Offensichtlich konsumiert Gareth Southgate keinen Fußball, der über die Landesgrenzen oder in dem Fall Inselgrenzen geht, denn anders sind seine Aussagen nicht zu erklären. Es wird noch weiterhin untermauert mit dem Fakt, dass er einen der besten Innenverteidiger, die England so zu bieten hat im Moment, nämlich Fukaya Tomori, nicht für die Nationalmannschaft nominiert hat in diesem Turnier. Finde ich genauso einen Skandal, aber er ist eben ein Yes-Man, er ist ein Mann, der die großen Clubs Englands bedient, deswegen startet auch Sterling jedes Spiel, deswegen ist auch Henderson trotz einer schweren Verletzung mitgekommen. Man hat bei den Engländern ein bisschen den Eindruck, er weiß nicht um die Stärken seines Teams, er kennt eine andere englische Mannschaft als alle anderen sehen. Harry Kane ist in diesem Turnier absolut farblos geblieben bisher. Vielleicht auch hier, vielleicht wird das aufgespart für die wirklich wichtigen Spiele. Allerdings dürfte das für sehr, sehr viele England-Fans wirklich überaus enttäuschend ausschauen, was da bisher vor allem fußballerisch geboten wird. Denn das ist alles andere als überzeugend, was man hier gesehen hat. Dementsprechend muss ich an dieser Stelle, und ich hätte wahrscheinlich vor 5 Wochen anders entschieden, wenn mir jemand dieses Duell vorgeschlagen hätte. Aber mein Tipp geht eindeutig in Richtung unserer deutschen Nachbarn. Ich glaube, da hat England relativ wenig Chancen, wenn man so spielt wie bisher.
PS, Leon Goretzka, für die.
Denn ich denke tatsächlich, so große Probleme ich teilweise mit den taktischen Entscheidungen von Joachim Löw habe und hatte, er ist ein viel besserer Taktiker als Gareth Southgate, und wenn es da hart auf hart kommt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er noch ein paar Asse im Ärmel hat. Hat man auch gestern gegen die Ungarn gesehen. Wohl dem, der so wechseln kann, der Jamal Musiala bringen kann, wenn es eng wird, der Leon Goretzka bringen kann, der auch gerne mal einen angeschlagenen Müller bringen darf. Und wenn man solche Wechsel durchführen kann, dann weiß man, dass man von einer Weltklasse-Mannschaft spricht. An dieser Stelle möchte ich aber ganz, ganz wichtig eine große Warnung an Joachim Löw aussprechen. Bitte, bitte, bring Leroy Sané nicht von Beginn. Denn wenn die Engländer eines können, dann ist es das, dass man kreative Spieler recht gut aus dem Spiel nimmt. Da würde ich tatsächlich mit Kai Havertz gehen. Bin sehr gespannt, wie sich Joachim Löw schon richtig entscheiden wird. An dieser Stelle also unser Tipp für das Achtelfinale England gegen Deutschland.
Die Wadelbeißer 11.
Unser letztes Segment, schon traditionell, also die Wadelbeißer 11. Welche 11 Spieler stellen wir auf nach dem dritten Spieltag der Gruppenphase? Und natürlich wollen wir hier fair sein und nicht die gesamte Gruppenphase bewerten, sondern ausschließlich die dritte Runde der Gruppenphase. Und hier starten wir ins Spiel mit einer 4-2-3-1-Formation. Im Tor steht der finnische Tormann Lukas Radetzky. Ja, die Finnen sind zwar ausgeschieden aus dem Turnier, aber die Leistung von Radetzky ist sehr, sehr hoch einzuschätzen. Der hat das Spiel sehr, sehr lange wirklich offen gelassen gegen die Belgier, hat da wirklich Top-Top-Saves gezeigt und verdient den Platz in dieser Wadelbeißer 11 auf jeden Fall. Die Viererabwehrkette besteht aus folgenden Spielern: Joshua Kimmich, Andreas Christensen, Aymeric Laporte und Joachim Melle, dass ich es rausbringe. Joachim Melle. Kimmich brauche ich nicht erklären. Aktivposten: Andreas Christensen und Melle. Diese dänische Mannschaft gehört einfach gewürdigt auf diesen zwei Positionen. Sehr viel Drang nach vorne, vor allem von Melle. Sensationelles Spiel. Und Aymeric Laporte ist tatsächlich einer der besten Innenverteidiger, die dieses Turnier zu bieten hat. Jetzt kann er es hoffentlich beständiger zeigen. Im defensiven Mittelfeld stehen zwei Spieler, die eigentlich ein bisschen offensiver auflaufen könnten, wenn man das denn will. Wir haben uns aber entschieden, sie in diese Rollen zu packen, denn das sind genau die Rollen, die sie auch in ihren Spielen gespielt haben, nämlich Florian Grillitsch, Man of the Match im Spiel Österreich gegen die Ukraine. Vollkommen verdient, ein sensationelles Spiel von Florian Grillitsch. Bitte so weiter. Und Jorginho Wijnaldum, ebenso wieder ein Rückkehrer in die Wadelbeißer 11. Der hat schon einmal reingeschafft und war auch hier gegen Nordmazedonien wieder ein absolut sicherer Spieler in allen Aktionen. Im Dreier-offensiven Mittelfeld finden wir folgende Spieler. Erstens Kevin De Bruyne, auch hier wieder ein Rückkehrer. Ich habe das letzte Mal schon erklärt. Kevin De Bruyne ist ein Weltklasse-Spieler. Einer der ganz, ganz wenigen in diesem Turnier, der dieses Prädikat wirklich verdient. Und er hat es auch gegen Finnland wieder gezeigt. Sensationelles Spiel. Weiters, neben ihm, Xherdan Shaqiri. Das war dieses eine Spiel in jedem Turnier, das Shaqiri jedes Mal hat. Wo er dominiert, wo er der Beste ist, wo er geigt, wo er seine gesamten Skills zeigen darf, wo er athletisch auftritt. In jedem Turnier, wo er mitspielt, ist ein Spiel, wo das so ausschaut. Das dürfte es dann gewesen sein, denn mehr wie ein richtig außerordentliches Spiel haben wir von Shaqiri noch bei keinem Turnier gesehen, aber in diesem Spiel war er spitze. Und der dritte daneben, und der hätte es eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, schon letzte Woche reinschaffen können, trägt den Namen Emil Forsberg, der schwedische Zehner, der ja, wie gesagt, auch schon letzte Woche sehr, sehr gerne hätte dürfen drinnen sein. Seine Partie gegen die Polen war außerordentlich gut. Und dementsprechend gehört er hier rein. Und natürlich, nach dieser Ode, die wir vorher schon abgefeuert haben, kann auf der neuen nur ein Spieler stehen. Cristiano Ronaldo ist unser Stürmer des Spieltages. Und da braucht man wirklich nichts mehr zur Rechtfertigung sagen. An dieser Stelle sind wir auch schon wieder fertig mit unserer heutigen Episode von Wadelbeißer, der Fußballtalk. Bitte vergesst nicht, wenn ihr bei der nächsten Episode teil sein wollt, wenn ihr Statements habt, wenn ihr Diskussionsanregungen habt, wenn ihr vielleicht Fragen habt, dann bitte zögert nicht und schreibt uns das entweder auf unserer Facebook-Seite Wadelbeißer der Fußballtalk oder auf Gmail unter wadelbeißertalk@gmail.com. Schickt uns eine kurze Audionachricht oder eine Frage in schriftlicher Form und ihr seid natürlich gerne Teil der nächsten Sendung von Wadelbeißer der Fußballtalk. Und bis zu dieser eben nächsten Sendung wünschen wir euch viel Spaß beim Fußballschauen. Danke fürs Dabeisein. Macht es gut.
Ich habe fertig.
Gute Nacht.